Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext ist ein gewaltiger Bericht einer Offenbarung Gottes. Es ist die Geschichte, wie Mose seinen Auftrag erfährt, aber eben wie er auch erlebt, wie der lebendige Gott sich ihm im brennenden Dornbusch offenbart und wie er ihm seinen Namen nennt. Wir wollen hören auf 2. Mose 3, die Verse 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in feuriger Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch in Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, und ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese gewaltigen 14 Verse aus dem 2. Buch Mose. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns heute Morgen mit diesem deinem Wort beschenkst. Wir wollen dich bitten für die Predigt über dieses Wort, dass du sie segnest, damit wir Offenbarung von dir haben in dieser Predigt. Das wird allein nur dann geschehen, wenn du deinen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander: Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich war ein relativ guter Schüler und ich war schon in der 13. Klasse. Da kam irgendwann mein Mathematiklehrer auf mich zu, sehr strenger Mann. Der sagte: Ich habe da in der 11. Klasse einen sitzen, dem musst du Nachhilfe geben. Da war gar keine Entscheidung, das war die Entscheidung. Ich musste dem Nachhilfe geben, kriegte auch Geld dafür von dem Schüler, der das machte halt, und ich musste dem Nachhilfe geben. Der verstand nichts von Kurvendiskussion, der hatte gar keine Ahnung. Und ich habe versucht, ihm das beizubringen, aber kein Erfolg. Und da habe ich geguckt, wo hängt es denn bei dem? Und es ist mir klar geworden, der beherrschte nicht mal die Grundrechenarten. Also Plus und Minus ging noch, aber multiplizieren, da hatte der totale Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wo das gehangen hatte. Und da sind wir ganz zurückgegangen an den Anfang, haben wir erstmal multiplizieren, dividieren geübt, halt, dass das alles ging. Erstmal nochmal die Grundrechenarten, das kleine 1x1 gelernt, damit er überhaupt die höhere Mathematik so ein bisschen verstehen konnte. Warum erzähle ich Ihnen das? Nicht, weil ich erzählen will, wie gut ich in der Mathematik war. Nein, in der Theologie ist es ganz ähnlich. Manchmal versteht man die Dinge als Christ falsch, weil man nicht so sattelfest ist im kleinen 1x1. Und zwar im kleinen 1x1 dessen, was wirklich das ganz normale Umgehen mit Gott zu tun hat. Zum Beispiel, wie er sich uns offenbart. Wie Gott sich uns zeigt oder wie er sich uns nicht zeigt, das ist für manche Leute manchmal ein bisschen schwierig, aber das hat dann damit zu tun, weil sie quasi die christlichen, biblischen Grundrechenarten nicht richtig verstehen. Und so möchte ich in dieser Predigt das nochmal aufzeigen, was so ja, christlich-biblisches 1x1 der Offenbarung Gottes ist. So habe ich die Predigt auch überschrieben, das kleine 1x1 der Offenbarung Gottes, denn das können wir hier Stereotyp für die Bibel lernen bei Mose. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Ich möchte erstens sprechen über die Notwendigkeit der Offenbarung Gottes. Zweitens über die Andersartigkeit der Offenbarung Gottes. Drittens über die Unwürdigkeit des Gegenübers bei der Offenbarung Gottes. Viertens über die persönliche Ansprache bei der Offenbarung Gottes. Und fünftens über den Namen Gottes bei der Offenbarung Gottes. Das erste, die Notwendigkeit der Offenbarung Gottes. Das ist quasi das Allerwichtigste, denn wir brauchen die Offenbarung Gottes. Er muss sich uns offenbaren, sonst wissen wir von ihm nichts. Mose, der hat ein religiöses Leben hinter sich. Zu dem Zeitpunkt, als das hier stattfindet, diese Offenbarung am Dornbusch, da war er vorher 40 Jahre in Ägypten gewesen. Er lebte ja am Hof des Pharao, da hat er eine Menge religiösen Schmuh mitgekriegt, was die mit ihren religiösen Götterwelten machten. Er war aber auch Teil des Volkes Israel. Er kannte auch den Gott der Väter so ein bisschen, also hat er eine Menge erlebt, so, schon in Ägypten. Dann hat er einen umgebracht, dann ist er geflohen aus Ägypten und dann hat er 40 Jahre dort gelebt in Midian und die meiste Zeit eben bei seinem Schwiegervater, der war Priester dort. Die verehrten die Midianiter auch Jahwe, aber die wussten natürlich nicht, dass es Jahwe ist, es war eher der Gott Abrahams für sie. Die machten vieles richtig, aber vieles nicht. Beispielsweise von der Beschneidung wissen wir, dass sie das komplett falsch gemacht haben. Also er hatte eine Menge Religion mitgekriegt, dieser Mose. Aber von Gott hatte er noch keine Ahnung in Wirklichkeit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich Gott ihm offenbart. Und er ist ja schon ein alter Mann mit 80 Jahren. Da tritt er in sein Leben und offenbart sich ihm. Er sagt ihm, was forthin der Sinn seines Lebens ist. Nicht mehr hinter diesen Wolltieren herlaufen, sondern das Volk herausführen aus Ägypten. Aber er sagt ihm auch, wer der lebendige Gott ist. Mose, der große Mose, der größte Prophet im Alten Bund, der braucht die Offenbarung Gottes. Sonst hätte er von Gott nichts verstanden. Und genauso ist es auch bei all den anderen großen Gottesmännern im Alten Bund gewesen und auch im Neuen Bund. Ohne Offenbarung Gottes, dass er in ihr Leben getreten ist, hätten die nichts verstanden. Wir haben vor einigen Stunden in der Bibelstundeneinheit zum Thema Propheten über den Samuel gesprochen. Der war noch ein kleiner Junge, aber der war am Tempel, also in der Stiftshütte halt. Da dient er mit dem Eli und dann tritt nachts Gott in sein Leben. Der rafft überhaupt nicht, was da passiert. Und da braucht er dann den Eli, der ihm so ein bisschen hilft. Aber Gott muss zu ihm kommen. Durch den religiösen Betrieb bei Eli und seinen Söhnen hätte der nichts verstanden. Paulus, der große Paulus, was war das für ein Theologe, bei Gamaliel studiert, der kannte die Schrift wie kaum ein anderer, aber den lebendigen Gott nicht. Der dachte noch, er macht alles richtig, indem er die Christen umbringt. Und dann tritt Gott vor Damaskus in sein Leben, offenbart sich ihm. Ansonsten hätte der nichts verstanden. Alles andere außer der Offenbarung Gottes ist Religion. Religion heißt, Menschen tun etwas. Religion heißt, wir versuchen von dieser Welt in die andere zu kommen, zu gucken und da irgendwas zu begreifen. Das funktioniert nicht. Wir können nicht zu Gott kommen. Das ist ausgeschlossen. Deshalb ist Religion auch immer ein Fehlweg. Im wahren Glauben braucht es was? Die Offenbarung Gottes, dass er aus der jenseitigen Welt, die uns verborgen ist, in diese Welt kommt. Anders ist Offenbarung Gottes, ist Wissen über Gott, ist Theologie nicht möglich. Die Offenbarung Gottes ist notwendig für allen Glauben, für alle Theologie. Ohne das funktioniert es nicht. Da kannst du Theologie studieren und dann kannst du auch ein ganz großer Gelehrter werden, wie der Paulus. Aber ohne Offenbarung Gottes ist alles nichts. Wir dürfen immer wieder uns erinnern, wie lange auf dieser Kanzel stand unser Professor Dr. Huntemann, der so ein schlauer Theologe war und nichts begriffen hatte. Und erst als ihm bei einer Evangelisation Gott entgegengetreten ist, er die Offenbarung Gottes mal verstanden hat, worum es im Christentum geht. Martin Luther, das war das, ein studierter Mönch, was wusste der alles, wie war der tief drin in religiösen Strukturen, nichts begriffen, bis ihm eines Tages bei der Bibellese Römer 1,16 Gott sich offenbart. Das ist notwendig für allen Glauben, die Offenbarung Gottes, dass er uns entgegentritt, weil wir von unten nicht nach oben kommen können. Aber der, der oben ist, der Allmächtige, der kann zu uns kommen halt. Von oben nach unten, das ist Offenbarung. Von unten nach oben, das ist Religion. Gott können wir nicht fassen. Gott können wir nicht begreifen. Wir brauchen seine Offenbarung. Und das ist das Erste, was wir immer wieder wissen müssen für unseren Glauben. Dass letztlich auch alles Bibel lesen. Wir können in der Bibel lesen, wenn der Herr uns nicht Offenbarung schenkt, wenn sein Geist nicht dabei ist, nichts möglich ist. Ich kann mich hier hinstellen, kann predigen zu euch. Aber wenn Gott seinen Geist nicht gibt, dann kann ich hier lauter Richtigkeiten sagen. Aber es kommt nichts bei dir an. Aber wenn Gott dir Gnade schenkt, dass er sich offenbart in meinen unwürdigen Worten oder in den unwürdigen Worten irgendeines anderen Predigers hier oben auf dieser Kanzel, dann hast du Offenbarung mit ihm. Aber das kann kein Mensch bedingen, weder der hört noch der predigt, das kann allein er schenken. Das ist die Notwendigkeit nochmal allen Glaubens, aller gemeindlicher Existenz, aller Nachfolge, dass Gott sich uns offenbart. Einmalig und immer wieder. Ein zweites, was wir neu lernen wollen von der Offenbarung Gottes, dass sie so ganz anders ist, als wir sie uns vorstellen, die Andersartigkeit der Offenbarung Gottes. Das ist hier mal ein typisches Bild, wie Gott sich offenbart. Da ist ein Dornbusch und der brennt, aber er verzehrt sich nicht im Feuer. Das ist die eine Offenbarung. Die andere Offenbarung ist dann der Name Gottes, als Gott sagt, ich bin im Hebräischen Jahwe. Dieses Wort, was wir nicht übersetzen können, ich werde sein, der ich sein werde, halt. Das ist ganz, ganz anders, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Wie hätten wir das gemacht bei einer Offenbarung Gottes, wenn wir denn die Bibel geschrieben haben? Und Menschen haben die Bibel zwar zu Papier gebracht, aber sie haben sie nicht geschrieben, sondern Gott hat sie 1:1 verbal inspiriert. Aber das sehen wir genau daran. Da ist die Offenbarung ganz anders, als wir sie uns vorstellen können. Ein Dornbusch mitten in der Wüste, der brennt und nicht verzehrt. Darauf musst du mal kommen. Nein, das ist Gott, der eben ganz anders ist in seiner Offenbarung, als wir das denken können. Und so sind immer die Offenbarungen Gottes in dieser Welt. Wir haben als erste Lesung gehört, diese wunderbare Geschichte, wo Elia diese Offenbarung am Horeb bekommt. Da ist er in dieser Höhle und Gott geht an dieser Höhle vorbei. Und dann ist erst der große, starke Wind und dann heißt es, Gott war nicht im Wind. Das könnte man sich ja vorstellen. Da heißt es, der Wind, der zerschmeißt Berge, wie gewaltig, wie stark. Aber Gott ist nicht im Wind. Dann kommt ein Erdbeben, da zittert die ganze Erde. Da kann man denken, ja, ist das der gewaltige Gott, der zeigt sich hier. Aber dann heißt es, er war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Da heißt es, auch im Feuer ist der Herr nicht. Und dann heißt es, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, so übersetzt es Luther. Ein stilles, sanftes Sausen. Da ist Gott drin. Und Elia muss sein Angesicht verbergen vor diesem stillen, sanften Sausen. Gott ist so ganz anders in seiner Offenbarung. Er, der große Prophet, der gerade eben noch die Baalspriester wegradiert hat, der gesehen hat, was Gott da Feuer hat regnen lassen, hat, aber als er sich ihm zeigt, eben nicht in dieser brutalen Gewalt, das sagt die Bibel, er war nicht im Feuer, er war nicht im Wind, er war nicht im Erdbeben, sondern im stillen, sanften Sausen. So sind die Offenbarungen Gottes ganz anders, als wir sie uns vorstellen. Denken wir dran, als Jesus in diese Welt kommt, der lebendige Gott. Ja, wenn wir sagen, wenn Gott kommt in diese Welt, ja, aber mit Pomp und Pöse, der Himmel geht auf und tausende Engel und Fanfarenklänge. Und das muss natürlich passieren in Jerusalem, im Tempel, im Allerheiligsten. Also, wer nur ein bisschen was von Theologie verstanden hat, würde genau das sagen, wenn wir es konstruieren würden. So muss sich Gott offenbaren, wenn er Mensch wird. Und wie wird er Mensch? Er lässt sich von einer Frau gebären. Nicht mal in einem anerkannten Zustand mit ihrer Frau, mit ihrem Mann. Und dann lässt er sich legen in so einen Drecksviehtrog, wo die Viecher draus schlecken. Nicht mal ein Bett hat der lebendige Gott. Dann ist, nachdem er 30 Jahre oder knapp 30 Jahre gewartet hat, als sein Wirken beginnt, das erste Wunder, das er tut, auf der Hochzeit zu Kana. Da steht dann, und darin offenbart er seine Herrlichkeit. So steht es in der Bibel, Johannes 2. Und was ist das für ein Moment? Nicht, wo die jetzt eine tolle religiöse Zeremonie haben, irgendwo im Tempel in Jerusalem oder wo sie sich irgendwo sonst getroffen haben und singen Loblieder. Nein, die sind auf einer Hochzeit und es wird berichtet, die haben den ganzen Wein weggesoffen. Also dürfen wir von Schlussfolgern, die sind angesoffen halten, zumindest ein Teil der Truppe. Und da offenbart sich Gott. Da sagt man, da würden wir doch einen anderen Ort wählen, doch nicht hier bei den Leuten halt. Aber so ist Gott. Der ist ganz anders in seiner Offenbarung. Und dann, wie endet das alles mit dem irdischen Jesus? Da würden wir doch sagen, da kommt der Richter in diese Welt und dann fegt er alle Feinde weg, der bringt sie alle um, angefangen beim Hohepriester über Pontius Pilatus und alle, die ihn, was macht er? Nein, er stirbt für diese Sünder. Er lässt sich hinrichten und trägt die ganze Schuld. So ist die Offenbarung Gottes, das ist die finale Offenbarung Gottes. Und dann der Sieg über den Tod, das ist alles ganz, ganz anders, als wir es uns vorstellen. Saulus, der große Theologe, hat sich das auch anders vorgestellt mit der Offenbarung Gottes, dass er vielleicht irgendwann so ein Wort kriegt wie Elia oder vielleicht so eine brennende Dornbusch-Geschichte, vielleicht hat er das auch erhofft halt nicht. Was kriegt er? Ihn haut's vom Pferd vor Damaskus, er ist blind, er kann nicht sehen. Sein ganzes Leben liegt in Trümmern vor ihm, der totale Zerbruch. Andersartigkeit der Offenbarung Gottes. Wilhelm Busch, ihr wisst, dass ich den so häufig zitiere, mein großes Predigervorbild, der ist aufgewachsen in einem ganz frommen Elternhaus. Schon die Großeltern, alle, das ist so eine alte württembergisch-pietistische Linie, die Buschs halt. Ne? Der hat im Pfarrhaus, im Elternhaus von der Muttermilch das ganze Evangelium mitgekriegt und keine Bekehrung. Der kannte das ganze Evangelium. Und dann ist der Offizier im Ersten Weltkrieg, steht mit einem Kameraden da und in diesem Krieg, da schlägt eine Granate ein. Der Kamerad ist tot und er lebt weiter. Und da stellt er fest, das ist der lebendige Gott, der hat mein Leben in seiner Hand. Nicht der gebildete, liebevolle Vater, der mit ihm gebetet hat, sondern im Krieg, direkt in den Wirren, wo ein anderer sterben muss, Offenbarung des lebendigen Gottes. Das ist Gott in seinen Offenbarungen so ganz anders. Das ist übrigens bei den Theologen so ein Terminus technicus. Wie offenbart sich Gott? Also wenn man da gefragt wird in der Prüfung, in Dogmatik, im ersten Examen, da sagt man dann so zwei Worte, totaliter, aliter. Dann wissen die ja ein bisschen, was hat er verstanden. Es gibt so eine Geschichte aus dem Mittelalter, die berichtet von zwei Mönchen. Also das ist eine fiktive Geschichte halt. Ne? Und die Mönche besprechen sich und sagen, ja, wenn wir eines Tages sterben halten und einer überlebt, ne, dann soll der andere wiederkommen im Traum und soll ihm nur ein Wort sagen. Ist es dort bei Gott genauso, wie wir es uns vorgestellt haben? Da sagt er, dann sagt der Taliter, oder es ist ganz anders, als was uns vorgestellt waren. Die haben sich nämlich immer ausgemalt, vermeintlich, wie es werden würde halt. Und der eine stirbt und der nächsten Nacht kommt dann der eine im Traum vermeintlich und dann sagt er weder Aliter noch Taliter, sondern totaliter Aliter. Und diese Geschichte soll ausdrücken, dass, und das heißt übersetzt eben gänzlich anders, völlig anders. Das, was wir uns vorstellen, ist eben unsere anthropomorphe, also unsere menschliche Vorstellung halten, die nur von diesen Dingen geführt. Und Gott und auch seine Offenbarungen sind so ganz, ganz anders, als sie da sind. Und warum erzähle ich das, dass das so wichtig ist und dass das auch Grundlage der Theologie ist? Weil das wichtig ist, wenn wir Erwartungen in Gott haben, wie er sich uns offenbart. Das erlebe ich immer wieder, dass ich in der Seelsorge Menschen da habe und die sind bitterst enttäuscht. Und wenn man da ein bisschen runterguckt, warum sind die denn enttäuscht? Ja, weil die eine ganz bestimmte Vorstellung haben, wie es denn genau hätte sein sollen mit der Offenbarung, mit dem Wirken Gottes in ihrem Leben. Und jetzt ist es nicht so gekommen, wie sie geplant haben und dann sind sie enttäuscht. Aber das muss man als, ich sage jetzt mal, geistliche Grundrechenart nochmal vor Augen haben. Gott offenbart sich immer ganz anders, als wir es uns vorstellen in unserem Leben. Er ist der ganz andere. So wie das bei Mose hier ist, so ist es auch bei uns. Und wenn man meint, man könnte ihn in irgendwelche menschlichen, religiösen Schablonen reinpressen, dann wird man immer wieder merken, wie man dann die Enttäuschungen letztlich erlebt. Die Andersartigkeit der Offenbarung Gottes. Ein drittes, was wir lernen wollen über die Offenbarung Gottes, die Unwürdigkeit des Gegenüber bei der Offenbarung Gottes. Also wenn sich Gott offenbart, dann passiert eins, und das ist ein untrügliches Merkmal, dass ich mit Gott zu tun habe, dass er in meiner Gegenwart ist, dass ich merke, ich bin Sünder, ich bin unwürdig, ich werde total demütig vor dem lebendigen Gott. Das wird hier in dieser Geschichte ganz deutlich, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Mose sagt dann, wer bin ich? Also wird schon mal ganz klar, dass er sagt, ich bin es gar nicht wert. Der stellt seine eigene Persönlichkeit in Frage, was genau richtig ist. Wer bin ich denn, dass du dich mir offenbarst, dass du mir einen Auftrag gibst? Wer bin ich? Das finden wir nirgendwo, dass dann einer der Männer Gottes sich hinstellt und sagt, ja, super, dass du endlich kommst. Hast du es auch begriffen, weil ich bin ja hier der Superstar, Theologie studiert in Marburg und dann in Siegen so lange, na, endlich darf ich hier auf der Kanzel stehen, so nach dem Motto. So funktioniert das nicht. Sondern trittst du in die Gegenwart des lebendigen Gottes, dann merkst du eins, wow, es ist der Lebendige. Wer bin ich? Ich bin ein vergehender Mensch. Ich bin unwürdig. So sagt es Jesaja, als er Gott offenbart bekommt halt. Da sagt er nicht, oh wie herrlich diese Thronvision, sondern er sagt, ich bin unwürdig, ich bin unreines Mundes, als unreiner Lippen unter einem Volk, das unrein ist. Man wird in der Gegenwart des Heiligen seiner Unheiligkeit bewusst. Und das sagt Gott dann auch, er schafft auch diese Distanz. Das hebt Gott nicht auf. Er sagt zu Mose erstens, tritt nicht näher. Denn Mose ist ein sündiger Mensch. Mose ist Mörder gewesen, das weiß die Vorgeschichte. Er hat einen Menschen umgebracht, an seinen Händen klebt Blut. Und Gott sagt, komm nicht näher ran. Denn das passiert bei der Offenbarung, dass wir merken, da ist immer noch eine Grenze gegenüber dem Lebendigen. Die ist zwar in Jesus überwunden, aber er bleibt der Heilige, wir sind die Unheiligen, wir merken unsere Unwürdigkeit. Und dann sagt er etwas, was man hier ja, missverstehen kann, wenn man nicht so ein bisschen tiefer in den Geschichten des Orients drin ist. Halt. Dann sagt er, zieh deine Schuhe aus, du gehst auf heiliges Land. Also als ich das erste Mal gelesen habe, so oder gehört habe diese Geschichte, habe ich noch gedacht, das ist so wie bei uns zu Hause, wenn ich ins Wohnzimmer gehen wollte früher und war dann bei uns draußen im Garten gewesen, dass meine Mutter sagte, zieh die Schuhe aus, so nach dem Motto, weil das ist eben der schöne Teppich, das darfst du nicht schmutzig machen. Das ist hier aber nicht gemeint. Hier geht es um etwas anderes. Das Ausziehen des Schuhs war im alten Orient im Rechtsverkehr eine Besitzabtretung. Also wenn ich jemandem was gab, ein Stück Land verkauft habe oder das Recht an einen Menschen übertragen habe, dann habe ich mir bei der Vertragsabschluss, den man dann im Tor, die haben ja immer verhandelt im Tor, dann hat man sich die Schuhe ausgezogen, um zu zeigen, ich trete etwas an dich ab. Zum Beispiel könnt ihr nachlesen in Ruth 4, als da Boas die Ruth löst, da ist derjenige, der näher verwandt mit dir ist, derjenige, der sagt, okay, du kriegst du jetzt und zum Zeichen zieht er sich die Schuhe aus, sagt, die ist jetzt dein Problem und die musst du dich kümmern mit der Schwiegermutter, ich habe kein Anrecht mehr, die gehört dir. Also das ist der Hintergrund, das Abtreten eines Besitzes. Und das, was hier der Hintergrund ist, hier wird von Mose gefordert, dass er sein Leben abtritt an Gott. Wenn er die Schuhe auszieht, dann ist er nicht mehr Schafhirte bei Jitro, dann ist er nicht mehr ehemaliger Sohn einer Prinzessin des Pharaos, sondern dann gehört er vollständig dem Herrn. Das über sich verfügen wollen, ich bin Herr meines Lebens, hört damit auf, dass ich zu Gott komme und demütig bin und mir klar werde, ich bin unwürdig. Er tritt sein Leben an Gott ab. Und das passiert, wenn Gott in dein Leben tritt und sich dir wirklich offenbart. Dass du sagst, nicht mehr ich, sondern du, Herr. Ich übereigne dann mein Leben ihm, weil ich unwürdig bin und er ist der Heilige. Und das passiert überall da, wo wirkliche Offenbarung ist. Da, wo wir, ich sag mal, mit Gott noch so auf Augenhöhe dealen. Ja, ich kann dich ja sehr gut gebrauchen für meine Probleme, für meine Schwierigkeiten halt. Aber nicht anerkennen, dass er alles ist, ich nichts. Da ist die Offenbarung noch nicht richtig durchgebrochen in unser Leben. Wo immer Menschen dem lebendigen Gott begegnen, da stellen sie eins fest, dass sie unwürdig sind und sie werden gerufen in die Demut. Der Hauptmann von Kapernaum, als der Jesus begegnet und Jesus sagt, ich komme zu dir in dein Haus, da sagt er was? Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Und diese Haltung segnet Jesus, sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. In 1. Petrus 5 heißt es, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt ihr euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist das, wenn ich verstehe, dass ich unwürdig bin, dann ist das tatsächlich Demut. Ich merke wirklich tief in mir drin, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er ist alles, ich bin nichts. Ich bin begnadetes Kind Gottes, aber ich bin letztlich nur ein Sünder und brauche eben diese Gnade. Das ist die demütige Haltung, dass man seine Unwürdigkeit im tiefsten Innern erkennt. Und das passiert überall da, wo du in das Licht des lebendigen Gottes trittst. Das ist ganz wichtig. Und da kann man sich auch fragen, bin ich schon in diesem Licht gewesen? Habe ich meine Unwürdigkeit schon verstanden? Bin ich schon wirklich ganz durchgebrochen bei meiner Wiedergeburt? Oder denke ich immer noch so nach dem Motto, ja, in meinem Leben, da gibt es so zwei Herren halt. Ne? Einmal den lebendigen Gott, ja, aber mich eben auch. Und dann haben wir so einen elliptischen Glauben, wo es nicht um Jesus allein geht, sondern eben so zwei Zentren. Und das funktioniert eben nicht. Da, wo die Offenbarung Gottes stattfindet, da merkt das Gegenüber, der sündige Mensch, dass er unwürdig und sündig ist. Ein viertes, was wir lernen wollen über die Offenbarung Gottes noch einmal neu, das ist die persönliche Ansprache bei der Offenbarung Gottes. Wenn Gott sich einem Menschen offenbart, dann merkt man das ganz persönlich und ganz individuell. Da komme ich gleich im zweiten Zug bei diesem Punkt. Aber als erstes ist es wichtig, dass wir angesprochen werden. Die Offenbarung Gottes geschieht durch die Ansprache, geschieht eben nicht durch irgendwelche Meditationspraktiken, die Menschen machen, irgendwelche Wege, die wir laufen oder irgendwelche Gelder, die wir zahlen, sondern dadurch, dass Gott uns anspricht. Offenbarung Gottes geschieht immer im Wort. So unterscheiden wir auch eben, dass wir einmal das offenbarte Wort haben, eben dass Gott spricht, wie hier bei Mose, dass wir das geschriebene Wort haben, das ist die Bibel, und dass wir das verkündigte Wort haben, die Predigt. Das sind die drei Ebenen, wo sich uns Gott offenbart. Und bitte seid extremst vorsichtig, wenn vermeintlich andere Offenbarungsquellen in euer Leben kommen. Ich sage dir, wir machen heute noch mal kleines Einmaleins. Denn das erlebe ich auch immer wieder, wo mir dann Leute sagen, ja, da ist aber in der Gemeinde, wo ich früher war, mal die Frau zu mir gekommen. Und die hat mir dann gesagt, ja, ich habe heute Nacht geträumt halt. Nicht? Und soll dir jetzt sagen, dass du den und den Mann zu heiraten hast. Und dann hat sie den und den Mann nicht geheiratet halt, weil der eine andere hatte halt. Nicht? Ja, und dann hat ja Gott nicht richtig gesprochen. Ich sage, was ist das denn für ein Schwachsinn? So offenbart sich nicht Gott. Wer weiß, was die geträumt hat, wer weiß, was die vorher geraucht und getrunken hat. Da laufen Leute wirklich solchen Offenbarungen hinterher. Ich sage das nochmal ganz deutlich, da muss man klar bleiben, die Offenbarung Gottes besteht im Wort, in der Ansprache, dass er klar Dinge sagt, dass er sich erklärt. Und das spürst du ganz für dich, aber das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder klar haben. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi, und das Wort Christi ist eben Gott selber. Das sind die drei Offenbarungsebenen des Wortes Gottes, die wir haben, wo Offenbarung versteht. Und wenn wir andere Dinge finden, ja, ja, es ist so ein Gefühl in mir oder eben kein Gefühl mehr. Ja? Wenn Leute kommen und sagen, Herr Latzen, ich bin gar nicht mehr gläubig. Ja, wieso? Ich fühle nichts mehr. Ja, ich sage, darauf kommt es ja nicht an. Ist Jesus der Herr? Ja, natürlich ist Jesus der Herr. Ich sage, ja, dann bist du im Glauben, Herr, da hast du kein Problem. Aber es ist genauso, weil Leute einfach Offenbarung missverstehen. Und wenn sie das nicht genau wissen, wie das ist so grundlegend. Deshalb haben wir ja auch Sola Scriptura als das Motto unserer Kirche, als das, was wir wiederentdeckt haben. Keine anderen Quellen, nur das Wort, nur das Wort. Da zu gucken, es geschieht durch die Ansprache halt. Und die ist persönlich. Also das ist auch ganz wichtig, deshalb habe ich das schon, die persönliche Ansprache, die ist ganz individuell, wie sich Gott offenbart. Da hören zwei Leute dieselbe Predigt, die nehmen ganz was anderes raus. Das sind zwei Leute, die hören denselben Text halt oder lesen denselben Text, die nehmen ganz anderes raus. Und auch wie Gott sich den Männern und Frauen der Bibel offenbart hat, das ist ganz unterschiedlich. Bei einem Mose ist es ein brennender Dornbusch. Das macht er nie mehr bei jemandem anderen, nur bei ihm. Samuel, der wird nachts im Traum gerufen, als kleines Kind halt, und dann braucht er den Eli, sonst kommt er nicht dahin. Das macht er nur bei Samuel, von niemand anderem wird das so berichtet. Nathanael, den Philippus einlädt, da kommt er so ganz großspurig zu Jesus, ja, will mal hören. Da sagt Jesus zu ihm, noch ehe dich Philippus gerufen hat, sah ich dich unterm Feigenbaum. Wir wissen nicht, was unterm Feigenbaum passiert ist, was er gedacht hat, aber da schlägt es bei ihm ein. Und dann sagt er, du bist der lebendige Gott letztlich. Zachäus, in all seiner Verzweiflung am Baum sitzend halt. Mit dem geht er erstmal in sein Haus und hat Abendessen zusammen und da begegnet ihm der Herr. Der ungläubige Thomas, der bekommt das ganz besonders geschenkt halt. Er darf die Finger in die Wunden legen und er sagt dann, mein Herr und mein Gott halt. Saulus, wie gesagt, der wird vom Pferd gerissen. Also ganz individuelle Dinge, ganz persönlich. Und das ist auch wichtig, so im kleinen Einmaleins. Weil manche Leute, die orientieren sich dann eben am großen Bruder, also dem leiblichen Bruder oder an den Eltern. Und weil sie nicht eine Bekehrungsgeschichte haben wie die, denken sie, ihre Bekehrungsgeschichte, ihr Weg wäre mit Gott nicht in Ordnung, die Offenbarung, die sie im Wort gehabt haben. Aber die ist für jeden persönlich individuell anders. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gott geht einen ganz eigenen Weg mit den Männern der Bibel und eben auch mit uns. Und da brauchen wir uns nicht zu grämen, wenn wir eine andere Geschichte haben, die vielleicht nicht so toll und so fantastisch ist, wie das, was ein Pastor Latzel erzählt oder irgendein Martin Luther schreibt oder sonst irgendjemand halt zu sagen. Entscheidend ist nur eins, dass du erkennen durftest durch Gott, dass er dich angesprochen hat durch sein Wort, dass er, das lebendige Wort, dir begegnet ist und du weißt, dass er der Herr ist. Das ist das Vierte, was wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, einfach persönliche Ansprache, so wie das hier bei Mose ganz persönlich war, wie er seine Stimme, wie er seinen Namen gehört hat, wie er persönlich angesprochen ist, so ist das auch bei uns. Und ein Fünftes und Letztes, was wir lernen wollen und dürfen, noch einmal neu im kleinen christlichen Einmaleins zu den Offenbarungen Gottes, das ist die Bedeutung des Namen Gottes. Eigentlich hätte ich das als erstes Punkt nehmen müssen, halt, weil das so groß ist. Die Offenbarung Gottes hat zu tun mit dem Namen Gottes. Mit dem Namen Gottes. Es gibt eine wesensmäßige Bezogenheit in der Theologie zwischen Gott und seinem Namen. Das heißt, das war im alten Orient so, also der Name war mehr als nur das, was am Klingelschild irgendwo stand, sondern im Namen existierte der Träger und der sagt etwas aus eben über diesen Träger, eine wesensmäßige Bezogenheit. Und die Offenbarung hat damit zu tun, zu verstehen, was dieser Name ist, was dieses Wort ist. Und jetzt kriegt Mose hier diesen Namen, was für ein Erlebnis, was für eine Zentralstelle. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle in der Bibel. Es gibt nur wichtige Stellen, aber das ist so was ganz Wichtiges hier. 2. Mose 3, 14. Was soll ich denen denn sagen, wer du bist? Und er sagt nur eins, Jahwe. 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 Übersetzt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ein nicht fassbarer Name. Und nochmal, ich habe eben gesagt, da gibt es eine wesensmäßige Bezogenheit zwischen Namen und Sein. Und so wir den Namen nicht fassen können, so können wir Gott nicht fassen. Er ist der Ewige, er ist der, der in der Vergangenheit war, in der Gegenwart ist und in der Zukunft sein wird. Wenn man so jüdische Auslegungen liest, eben zu dieser Bibelstelle, zum Beispiel in der Midrasch, da wird das folgendermaßen übersetzt. Also die jüdischen Gelehrten übersetzen diesen Namen Gottes so. Ich bin, der ich war, ich bin jetzt und ich bin in Zukunft. So ist Gott. Um das zu verstehen, ich bin schon immer da gewesen, ich bin heute für dich da und ich werde auch in Zukunft für dich sein. Es gibt andere Theologen, die übersetzen das mit, ich werde mit dir dorthin gehen, wo du hingehen wirst. Also wir können diesen Namen nicht übersetzen, aber eins verstehen wir, so ist Gott. So ist Gott, das dürfen wir in diesem Namen Jahwe finden. Aber wie gesagt, dieser Name Jahwe, der hier offenbart wird, der ist für Mose noch nicht fassbar. Und deshalb haben die Juden im alten Bund diesen Namen sich nicht getraut auszusprechen, weil sie wussten, hier ist Gott drin in diesem Namen. Und dann kommt Gott in diese Welt. Und dann sagt uns die Bibel, als Gott in die Welt kommt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wird Fleisch. Jahwe wird Fleisch. Und der da Fleisch geworden ist, heißt Jesus. Und Jesus, Hebräisch, Yeshua, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Das, was im alten Bund noch nicht fassbar ist, dieser Name Gottes, aber in dem die Offenbarung Gottes ist, halt, der wird im neuen Bund fassbar. Heiliger und ewiger Jahwe-Name, heiliger und ewiger Jesus-Name, Jahwe rettet. Das ist Offenbarung Gottes und das ist das, was man begreifen muss, was dieser Jesus-Name ausmacht. Jesus kennen sie alle, aber zu verstehen, dass Jesus rettet, und zwar mich rettet, ganz persönlich. Das macht Glauben aus. Alles andere ist nur Religion. Da kann man beschreiben, so denken die Christen über diesen Propheten, der damals vor 2000 Jahren gelebt hat, von dem sie sagen, er sei Gottes Sohn. Aber wenn ich wirklich begriffen habe, hier offenbart sich Gott in diesem Jesus-Namen, in diesem heiligen und ewigen Namen, der eben derselbe Name wie letztlich Jahwe ist halt. Nochmal, Jesus heißt Jahwe rettet. Dann verstehe ich, was der Name Gottes mit der Offenbarung zu tun hat. Deshalb heißt es auch im dritten Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Der Herr wird dir nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Da ist Gott in diesem Namen drin. Vater unser werden wir gleich bitten. Erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Da geht es ja nicht um eine Buchstabenfolge, sondern hier ist Gott, der in dem Namen drin ist. Er offenbart sich uns. Das ist der Name, so heißt es in der Schrift, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen. Das steht nicht vor Jesus, dem König, vor dem dreieinigen Gott, sondern im Namen, im Namen. So wichtig dieser Name, Name über alle Namen. Als Petrus und Johannes in den Tempel gehen, da ist der Bettler, der nicht gehen kann. Der bettelt sie um Silber und Gold an. Da sagt er, in Silber und Gold können wir dir nicht geben, haben wir nicht drauf. Aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus Christus steh auf und geh. Heil in diesem Namen, da ist Gott drin. Und dieser Name ist uns geschenkt. Jesus, wir haben mehr als Mose. Mose konnte es noch nicht fassen. Wir dürfen es durch das Wort greifen. Jesus, heiliger und ewiger Gottes Name, heiliger und ewiger Gott, den wir dort haben. Das ist ganz zentral und wichtig für die Offenbarung Gottes, dass man das verstanden hat. Jesus ist Gott und er ist Jahwe, der mich letztlich rettet hat. Das geht in eins der dreieinige Gott. Und wenn du das begriffen hast, dann hast du die Offenbarung Gottes begriffen. Und wenn du das nicht begriffen hast, dann ist alles, was du betreibst im Glauben und Theologie, letztlich nichtig. Gott hat dich in Jesus Christus gerettet und dafür darfst du dankbar sein. Das kleine Einmaleins der Offenbarung Gottes. Das erste, die Notwendigkeit der Offenbarung Gottes. Das zweite, die Andersartigkeit der Offenbarung Gottes. Das dritte, die Unwürdigkeit des Gegenüber bei der Offenbarung Gottes. Das vierte, die persönliche Ansprache bei der Offenbarung Gottes. Und das fünfte, der Name Gottes bei der Offenbarung Gottes. Und wir haben das eben gesungen in diesem Lied zu Beginn, 311. Heute, wenn dein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Das möchte ich so weitergeben noch einmal. Da, wo du angesprochen worden bist in dieser Predigt, da halte still und setz das um, was Gott dir gesagt hat aus diesem kleinen christlichen Einmaleins. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.